Unser Thema ist ja Vollmacht. Und ich weiß nicht, was du dir unter Vollmacht vorstellst. Was würdest du deinem Nachbarn sagen? Du musst es jetzt ja nicht laut hier in den Raum rufen. Was würdest du deinem Nachbarn sagen, was Vollmacht ist? Ich habe mal nachgeguckt in Wikipedia und da steht Bedeutungen, Recht, rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht, also Auftrag oder Erlaubnis für eine Person, als Vertreter im Namen einer anderen Person zu handeln oder Entscheidungen zu treffen. Herkunft, Determinativkompositum, kann ich ja gar nicht mehr aussprechen, zusammengesetzt aus Voll und Macht. Das Wort ist eine Lehnübersetzung des 14. Jahrhunderts vom gleichbedeutenden lateinischen Plenipotentia. Sagt uns auch nicht viel fair. Oberbegriff Recht, Unterbegriffe Anscheinsvollmacht, Außenvollmacht, Bankvollmacht, Duldungsvollmacht, Einzelvollmacht, Gattungsvollmacht, Generalvollmacht, Handlungsvollmacht, Innenvollmacht und Rechtsscheinsvollmacht. Und ein Beispiel, und damit lasse ich euch dann auch schon gleich in Ruhe mit Wikipedia. Da ich krank bin und nicht selbst zur Bank gehen kann, erteile ich meinem Sohn die Vollmacht, dort für mich Geld abzuholen. Ja, Vollmacht. Was ist Vollmacht so eigentlich im biblischen Bereich? Also das sind alles so ziemlich rechtliche Sachen, manche Anklänge sind da. In meinem Leben gibt es diesen Wunsch nach Vollmacht. Ich wünsche mir, dass das, was ich sage, das, was ich versuche im Namen von Jesus zu tun, nicht nur so dahingeplätschert ist, nicht nur so, naja, ich mach das halt, sondern dass es versehen ist mit diesem Siegel, mit dieser Bestätigung, die Gott gibt, dass da irgendwie Kraft drin ist. Und bei Jesus sehen wir das, dass da, wo er gehandelt hat, dass da nicht nur ein Mensch irgendetwas gemacht hat, sondern dass dort eine Kraft drin war, die die Welt verändert hat, die Menschen verändert hat. Und diese Vollmacht von Jesus ist sozusagen explodiert, da wo er damals gelebt hatte, aber sie ist weitergegangen durch die Jahrhunderte hindurch. Ich war jetzt vor 2 Wochen in Polen, habe dort bei einer großen Bibelkonferenz von den polnischen Lutheranern gesprochen in Dziangielow in Südpolen. Weiß nicht, kennt das jemand? Dziangielow. Das ist südlich von Katowice. Okay, ist das bekannter? Okay. Da gibt's was ganz Erstaunliches, nämlich, dass dort jeden Sommer seit 60 Jahren Hunderte, ja Tausende von Leuten zusammenkommen. In so Zelten, die meisten sind von Deutschland irgendwie gespendet, gestiftet von der Deutschen Zeltmission und. Ich habe da gepredigt diesmal und es waren so 500-600 Jugendliche, die da richtig gewohnt haben. Und dann kamen immer Leute aus der Umgebung. Und mich hat das bewegt, dass wir jeden Nachmittag, frühen Abend, wo wir da zusammen waren, dass da beim schlecht besuchtesten Tag mitten in der Woche 1500 Leute da waren und dann bei den Gottesdiensten am Sonntag 2500 oder mehr, das waren die Kinder gar nicht mitgerechnet, irgendwo in der Pampa, eben in Dziangielow, was keiner kennt. Und habe gemerkt, da ist etwas, was die Menschen suchen, was sie erfahren. Und das hat mit dieser Vollmacht zu tun, mit dieser Vollmachtsexplosion, mit dieser Dimension des Heiligen Geistes, die damals bei Jesus in die Welt gekommen ist. Was mich aber noch viel mehr bewegt hat, war die Geschichte der evangelischen Christen dort zu hören. Es ist ja so, dass der Christustreff eine ökumenische Gemeinschaft ist, das heißt, wir haben viele evangelische, wir haben viele freikirchlich-evangelische Leute, wir haben sehr viele katholische Leute und auch Orthodoxe und was auch immer. Ihr seid alle herzlich willkommen. Da gibt's für uns keinen Unterschied. Aber früher waren natürlich diese Konfessionsgrenzen sehr, sehr stark und es gab sehr viel Gegeneinander. Und so ist damals in diesem Gebiet, das zu Österreich-Habsburg gehörte, unter den Habsburger Herrschern der Protestantismus verboten worden. Die Leute sind ins Gefängnis geworfen worden, wenn sie eine Bibel zu Hause hatten oder ein evangelisches Gesangbuch oder Schriften von Martin Luther. Und etwa 150 Jahre lang war es bei Strafe verboten, evangelisch zu sein. Alle Kirchen wurden konfessiert, wurden dann zu katholischen Kirchen gemacht. Und man würde denken, dass in 150 Jahren das niemand durchhält. Du darfst deinen Kindern nichts vom, du darfst die Bibel nicht zu Hause haben, du darfst sie nicht lesen, du darfst nicht daraus zitieren, du darfst deinen Kindern da nichts beibringen und, und. Aber das Interessante ist, dass die Menschen damals von solch einem Hunger nach der Bibel und nach Jesus gepackt waren, dass sie sich heimlich in den Wäldern getroffen haben. Und ein Freund von mir, ein junger tschechischer Pastor, Daniel Chlebek, hat mich mitgenommen, hat mir eine dieser Waldkirchen gezeigt. Also da sind keine Kirchen, das sind einfach nur eine bestimmte Stelle im Wald, wo die Leute gewesen sind. Und da sind dann so Steine, heutzutage sind da Gedenksteine. Das Ganze ging bis 1821, bis Franz Josef, der Sohn von Maria Theresia, das Toleranzedikt erlassen hatte und dann man auch wieder als Evangelischer quasi aus dem Untergrund rauskommen konnte. Und ich habe gedacht, was muss das für eine Kraft gewesen sein, die die Menschen zusammenbrachte, trotz drohender Verfolgung, trotzdem drohen, dass die Kinder abgenommen werden, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, die Eltern, dennoch sich zusammen zu treffen, die Bibel zu lesen. Die Bibel wurden in so Astlöchern versteckt und immer wenn sie dahin kamen, haben sie die Bibel geöffnet und gelesen. Und das, was wir mit Vollmacht bezeichnen, das ist etwas, was sich im Leben Jesu offenbart hat und eine immense Wirkung in der ganzen Weltgeschichte gezeigt hat bis auf den heutigen Tag und was immer weitergeht. Und da, wo das so explosionsartig richtig anfing, das steht in Lukas 4 und das werden wir jetzt von Mechthild gelesen hören, wo es in Kapernaum losging und die Kraft Jesu sich offenbarte.
Danach wanderte Jesus vom Bergland hinunter nach Kapernaum, einer Ortschaft in Galiläa. Dort unterrichtete er die Menschen ebenfalls an den Sabbattagen. Sie waren außer sich vor Staunen über seine Aussagen, denn seine Worte waren voller Autorität. Dort in der Synagoge saß auch ein Mann, der einen unreinen dämonischen Geist in sich trug. Der schrie mit lauter Stimme: Wehe uns! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Mann aus Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Du bist der von Gott Gesandte, der Heilige. Doch Jesus wies ihn in seine Schranken und sagte: Sei still, geh aus ihm hinaus. Da schmiss der Dämon ihn in die Mitte des Raums und kam aus ihm heraus, ohne ihm dabei Schaden zuzufügen. Alle Anwesenden waren ganz starr vor Schrecken. Sie fragten einander: Wie kann sein Wort so viel bewirken? Mit echter Autorität und Gotteskraft wirft er die unreinen Geister hinaus und sie müssen dann wirklich verschwinden. Bald verbreiteten sich diese Neuigkeiten über Jesus überall in der Gegend, auch bis in die letzten Winkel. Jesus stand auf, verließ das Versammlungshaus und ging hinüber in das Haus von Simon. Dort lag Simons Schwiegermutter mit hohem Fieber. Deshalb baten sie Jesus darum, ihr zu helfen. Er stellte sich vor sie hin und wies das Fieber in seine Schranken. Sofort wurde sie gesund. Sie stand auf und bereitete das Essen für sie vor. Als dann die Sonne untergegangen war, brachten die Leute alle herbei, die unter irgendwelchen Krankheiten litten. Jesus legte seine Hände auf jeden Einzelnen und heilte sie alle. Aus vielen Menschen kamen auch dämonische Geistesmächte heraus. Dabei schrien sie und sagten: Du bist der Sohn Gottes. Doch Jesus wies sie zurecht und verbot ihnen zu reden, weil sie wussten, dass er der Messias ist. Am nächsten Morgen ging er hinaus an einen einsamen Ort, doch die Menschenmenge suchte ihn und gelangte schließlich zu ihm. Sie bedrängten ihn, dass er doch ja nicht von ihnen weggehen solle. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ich muss auch in den anderen Ortschaften die gute Nachricht von Gott verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. So war er unterwegs und verbreitete überall die Nachricht von Gottes guter Herrschaft und kam dabei auch bis in die Synagogen der Provinz Judäa. Das war das Ergebnis des ersten öffentlichen Auftritts von Jesus. Sie fragten einander, wie kann sein Wort so viel bewirken? Mit echter Autorität und Gotteskraft wirft er die unreinen Geister hinaus und sie müssen dann wirklich verschwinden. Bald verbreiteten sich diese Neuigkeiten über Jesus überall in der Gegend, auch bis in den letzten Winkel.
Ja, vielen Dank, Mechthild. Vollmacht. Ich werde heute nicht 7 Schritte zu einem vollmächtigen Leben dir erzählen. Ich werde auch nicht 12 Schlüssel zum vollmächtigen Gebet dir verraten. Ich werde dir überhaupt keine Formel verraten, wie du dein Leben mit Vollmacht aufpumpen kannst. Heute geht es zunächst mal überhaupt nicht um uns, sondern es geht heute um Jesus. Es geht nicht um das, was wir tun müssen, was wir tun sollen, was wir tun können. Ganz oft sind die Predigten ja so gestrickt, ne? Wir lernen was, was wir tun sollten. Und dann nicken wir und dann gehen wir nach Hause und meistens haben wir es vergessen. Manchmal machen wir es. Ne? Sonst könnte man ja sich als Prediger gleich erhängen, wenn man den Eindruck hätte, es würde gar nichts nützen. Ja, aber es nützt ein bisschen was. Aber heute soll es nicht darum gehen, um das Thema, was musst du tun, um vollmächtig zu werden, sondern es geht darum, einen Augenblick einfach mal Jesus anzuschauen, so wie er ist, so wie er war in seiner Vollmacht. Und davon reden ja die Evangelien, hier Lukas, sehr, sehr ausführlich. Sie berichten, dass Jesus große Taten und Wunder vollbrachte, dass Menschen geheilt wurden. Man kann die Bibel ja unterschiedlich lesen. Immer wenn ich diese Geschichte lese, denke ich an Kapernaum. Und Gideon und Steffi waren da ja sicher sehr, sehr oft. Ich war auch ein paar Mal schon mal da. Es ist wirklich so, die Synagoge ist direkt gegenüber vom Haus. Und dann heißt es, er ging dann von der Synagoge hinüber in das Haus, wo Simon Petrus wohnte. Das ist noch nicht das Wunder, sondern das Wunder ist, dass Petrus bat, dass Jesus seine Schwiegermutter heilen sollte. Ja, könnte man als Wunder verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man dann weiterliest und merkt, sie hat ihnen dann das Abendessen gemacht, dann ist es wiederum kein Wunder, sonst hätte sich Petrus das ja selbst machen müssen. Ja, also die Bibel erzählt von vielen Zeichen und von vielen Wundern davon, dass Jesus Macht hatte, dass diese bösen Geister aus den Menschen herausgehen mussten, dass sie keine Macht mehr hatten und dass Menschen heil wurden und dass die Leute kamen in großen Scharen, weil sie einfach merkten, hier ist Realität. Hier sind nicht nur Worte, hier ist Wirklichkeit Gottes mitten unter uns. Und daran erkannten sie, dass er wirklich der Messias ist, der von Gott Gesandte. Bei diesem Blick auf Jesus geht es mir so, dass ich fasziniert werde von ihm. Und jetzt in diesem Jahr jährt sich das, ich muss mal nachdenken, als 13-Jähriger habe ich bewusst Jesus Ja gesagt. Ja, ich will mit dir gehen, ich will dir folgen. Jetzt Ende August jährt sich das, das ist glaube ich 39 Jahre her. Kann das sein? Ja. Mathe war noch nie meine Stärke. Ich glaube, es stimmt. Und ich muss sagen, ich bin heute noch genauso fasziniert von Jesus, wahrscheinlich viel, viel mehr. Weil ich so viel mehr weiß, so viel mehr überzeugt bin von der Tatsächlichkeit, der Wahrheit dessen, was die Evangelien uns berichten und solch einen Reichtum habe der Erfahrung mit Jesus. Und mir geht das so, auch wenn ich das lese. Ich bin davon fasziniert. Den Leuten ging das damals so. Sie merken, Jesus ist ganz außergewöhnlich. Sie staunten, sie sagten, sowas haben wir noch nie gesehen. So einem Menschen sind wir noch nie begegnet. Sie fragten sich, wie kann sein Wort so viel bewirken? Wie geht das überhaupt? Und da sind wir bei dieser Frage, die heute im Mittelpunkt steht, nämlich der Frage der Autorität, der Frage der Vollmacht. An dieser Frage entscheidet sich, wer Jesus ist, und an der Frage entscheidet sich auch, wie wir uns zu Jesus stellen. Dass Jesus diese Wunder vollbracht hat, denke ich, ist außer Zweifel historisch. Alle Evangelien berichten davon. Josephus Flavius erwähnt sie im Vorübergehen, der große jüdische Geschichtsschreiber. Frühe Schriftsteller, Mara Bar Serapion müsst ihr nicht kennen. Frühe rabbinische Schriften, Talmude sprechen darüber. Aber die Frage ist, angesichts dieser Zeichen und Wunder, dieser Machttaten, dieser Vollmachtsdinge, die Jesus getan hat, wo kommt das eigentlich her? Wie interpretiert man das? Die Rabbiner sagten, Jesus hat Zauberei in Ägypten gelernt, daher konnte der das. Das war sowieso so einer, der so ein illegitimer Sohn von dieser Maria war, dieser Miriam, mit einem römischen Legionär. Der ist ein Täuscher. Allein schon seine Herkunft zeigt das. Das ist sowas Zweifelhaftes. Und dann war der ja in Ägypten und da hat er gelernt, wie man zaubert und hat Tricks gemacht. Der ist nicht von Gott gesandt. Die Evangelisten sagen nein. Dass Jesus diese Zeichen tut, ist ein klares Zeichen dafür, dass er ganz auf Gottes Seite gehört, dass er von Gott gekommen ist, dass Gott ihn bestätigt hat mit diesen Wundern. Und das zeigt uns, er ist wirklich der Gesandte, der Messias, der, auf den wir hören müssen. Wir sind heute Abend hier vielleicht 300 Leute. Jeder von uns muss letztlich selbst entscheiden, wer Jesus für ihn oder für sie ist. Diese Entscheidung nimmt uns niemand ab, auch keine Kirche, auch keine Gemeinde. Wir haben eigentlich, so sehe ich das, drei Möglichkeiten, mit diesen Wundern und diesen Lehren von Jesus, diesen Zeichen von Jesus umzugehen. Entweder können wir sagen, wie ein berühmter Marburger Theologieprofessor es gesagt hat und manche andere sicher im Kopf mitnicken, bis auf den heutigen Tag, diese Wunder sind überhaupt nicht geschehen. Das ist einfach nur so ein Beiwerk, das sind so Mythen, das sind so Märchen, das mochten die Leute damals. Die wollten einfach zeigen, wie toll Jesus ist, haben so ein paar Sturmstillungen und ein paar Heilungen von Schwiegermüttern und solche Dinge dazugeschrieben. Das war damals so gang und gäbe, das machte man einfach damals so. Das soll einfach Jesus interessanter machen, das kommt aus einem überholten Weltbild und das müssen wir abstreifen, dieses alte Weltbild, diese Mythen, die müssen wir entmythologisieren. Denn wir wissen ja nur das, was rational erklärbar ist, was die Naturwissenschaft nachweisen kann. Nur das kann überhaupt real sein. Und ich denke, das ist die Antwort vieler Zeitgenossen bis auf den heutigen Tag. Diese Wunder, die sind wahrscheinlich überhaupt nicht passiert. Andere, vielleicht eine kleinere Zahl, sagt, diese Wunder von Jesus, die kommen aus einer anderen Quelle. Das sagten damals die Verantwortlichen des jüdischen Volkes. Jesus treibt die Dämonen aus, so sagten sie, durch die Kraft von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Und durch diese Interpretation konnten sie es dann rechtfertigen, den Messias-Anspruch von Jesus zu verleugnen, abzulehnen. Sie sagten, diese Wunder, das sind Tricks des Teufels. Jesus ist ein Betrüger und er muss bekämpft werden. Und dann gibt es die Dritten, die mit den Evangeliumsschreibern sagen, diese Wunder sind Zeichen dafür, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist. Das sahen damals die Jünger von Jesus und sie verschrieben sich Jesus mit Haut und Haaren. Das ist die Überzeugung der christlichen Kirche. Und das könnte jetzt das Ende der Predigt sein, weil du eigentlich dir jetzt mal sagen musst, was glaube ich eigentlich, wo diese Vollmacht von Jesus herkommt. Du könntest dich fragen, ne, wo kommt das her? Ich könnte dich auch fragen, glaubst du das eigentlich, dass er damals die Kranken geheilt hat? Glaubst du, dass er die bedrängten Menschen von diesen negativen dämonischen Mächten befreit hat? Glaubst du das, dass Jesus das heute noch kann? Und wenn ja, was machst du dann mit diesem deinen Glauben? Ist das für dich nur was Theoretisches? Oder geht das dann noch weiter und führt dich zu einem neuen Handeln? Ich könnte hier aufhören mit dieser Faszination, was Jesus getan hat und welche Macht war bei ihm und die sich ausgebreitet hat wie so eine Wellenbewegung und uns heute noch hier erreicht. Und ich glaube, dass es letztlich nicht die Güte unserer Predigten, obwohl wir dran arbeiten, ist und auch nicht die Güte unserer Musik, obwohl wir da auch, glaube ich, sehr, sehr gesegnet sind hier in Marburg. Ich glaube auch, dass es nicht letztlich nur die Kirche ist, die wunderschön ist, sondern dass es letztlich diese Erfahrung der Realität Gottes hier in diesem Raum bei uns im Gottesdienst ist, die dich hier hinzieht und immer wieder Menschen hier hinzieht, weil wir etwas schmecken und spüren von dieser Realität von Jesus und weil unsere Herzen danach hungrig sind, weil wir wissen, hier bekomme ich etwas, was ich an keiner anderen Stelle bekomme, nämlich Brot für meine Seele, Nahrung für meinen inneren Menschen, für meinen geistlichen Menschen. Hier bekomme ich etwas, was ich unbedingt brauche für mein Menschsein, für meinen Weg. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass diese Vollmacht von Jesus auch unter uns ist. Da könnten wir stoppen und sagen, das ist toll. Ich möchte aber gerne noch einen kürzeren zweiten Teil anhängen. Und da geht es dann doch um unsere Vollmacht. Die Reihe heißt ja Jesus und wir. Und meine Frage ist, was können wir lernen von Jesus für unsere Vollmacht? Denn das wünschen wir uns doch. Dass das, was wir tun, bestätigt wird von Gott. Dass das, was wir sagen, Wirkung hat. Dass unser Leben, unser Einsatz Auswirkungen zeitigt. Geistlich gesprochen Frucht bringt, säkular gesprochen Erfolg hat. Dass es Bedeutung hat, vielleicht ein besseres Wort. Dass es etwas bewirkt. Mir sind hier vier Dinge aufgefallen, die ich ganz kurz nennen möchte. Das erste ist, Jesus hatte ein ganz klares Bewusstsein seiner Identität und Berufung. Vorher, und das war letzte Woche das Thema, als Gofi gesprochen hat, war er in Nazareth und sagte, Jesus war in Nazareth und sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Und dann haben sie verstanden, dass das der Anspruch ist, dass er der Messias ist. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen und wollten ihn vom Abhang runterschmeißen. Und es heißt dann, Jesus ging einfach mitten durch sie hindurch. Er wusste, wer er war. Seine Identität war klar. Seine Berufung war klar. Das Zweite, was wir lernen können bei Jesus, ist, er hatte seine Vergangenheit geklärt. Woher nehme ich das? Er ist von Nazareth runter nach Kapernaum gegangen. Er ließ Nazareth zurück. Das war seine Heimat. Dort war er abgelehnt worden. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Sie wollten nichts von ihm wissen. Sie wollten ihn töten sogar. Und er lässt das alles hinter sich. Er schüttelt den Staub von seinen Füßen. Er geht nach Kapernaum. Man muss sich das deutlich machen, was das bedeutet. Nazareth, das war so ein bisschen religiöse Elite. Das waren Leute, die meisten von ihnen, die sich von König David ableiteten, die sich zur königlichen Familie, zur messianischen Sippe rechneten. Sie hatten die Erwartung, aus unserer Mitte kommt irgendwann der Messias. Wir sind die besondere Schicht im jüdischen Volk, weil wir David-Nachfahren sind. Die wohnten in Nazareth. Unten in Kapernaum, das waren so ein paar Fischer. Die hatten eine Fischfabrik. Das roch entsprechend. Ja. Schon bei Asterix und Obelix können wir merken, dass der Fischverkäufer nicht so viel wert ist. Und Jesus geht jetzt aus Nazareth, aus diesem religiösen Zentrum, nach Kapernaum, zu denen, die da jede Nacht irgendwelche Fische versuchen zu fangen und dementsprechend riechen. Er hat seine Vergangenheit geklärt. Nicht im Zorn, sondern in Klarheit ist er weggegangen, weil er wusste, was seine Identität und seine Berufung ist. Und er ließ die Vergangenheit hinter sich, um in der Gegenwart zu leben und um die Zukunft gestalten zu können. Das können wir lernen. Weil ich merke, gerade in der Seelsorge, sei es in der Eheseelsorge, sei es in der Seelsorge an meiner eigenen Seele, dass sehr, sehr oft die Vergangenheit uns belastet und daran hindert, heute zu leben, so wie wir leben könnten und wie wir leben sollen. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, die Verletzungen abzulegen, die Bitterkeiten durchzuarbeiten, die Sünden zu bekennen, einfach frei zu werden von unserer Vergangenheit. Jesus machte das. Von Nazareth nach Kapernaum ist für mich ein Bild der Bewältigung der Vergangenheit. Das Dritte, was wir hier von Jesus lernen können, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dieser kleine Ort am Seeufer wurde zum Zentrum seines Wirkens. Von hier aus erreichte er ganz Galiläa und die Regionen, die da dann dahinter lagen. Die Zeit war jetzt da. Jetzt war es gekommen. Kehrt um. Die Zeit hat sich erfüllt. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft. Vorher hatte er in der Verborgenheit gelebt. Er war ein Helfer seines Vaters gewesen im Baugewerbe. Jetzt ging er in die Öffentlichkeit. Er wusste, jetzt war die Zeit gekommen. Und dieses Gefühl für Timing, für die richtige Zeit, brauchen wir auch in unserem Leben. Manchmal hinken wir nach und sind nicht da, wo wir schon längst sein sollten. Manchmal aber sind wir viel zu weit voraus, ist mein Problem ganz oft. Das Gefühl und das Wissen um die richtige Zeit Gottes mit unserem Leben ist etwas ganz Wichtiges, was ganz Entscheidendes. Es gibt Zeiten der Vorbereitung und es gibt Zeiten, wo es dann da ist. Und das zu erkennen ist wesentlich. Und das Letzte, was ich hier von Jesus lerne, ist eine kleine Nebenbemerkung. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr von dem, was Mechthild vorgelesen hat. Sie wollten ihn halten und dann sagt Jesus, ich muss aber weitergehen. Ich muss auch noch in den anderen Orten die Botschaft verkündigen, dass Gott da ist. Für mich heißt das, Jesus war von Liebe motiviert. Von Liebe auch zu denen, die noch nicht da waren. Ich muss auch noch zu den anderen, so sagte er. Dieses Herz für Menschen war sein Merkmal. Wenn du dich nach Vollmacht sehnst in deinem Leben, sind diese vier Dinge wichtig. Erstens Identität, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was Gott dir geschenkt hat, was dein Name ist, wozu er dich berufen hat. Das Zweite, eine geklärte Vergangenheit, bereinigte Beziehungen, bewältigte Schuld, klare Entscheidungen. Das Dritte, am richtigen Ort, dass du weißt, du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Du sagst ein Ja zu deiner Situation. Du erkennst Gott darin, Gottes Plan. Du tust das, was dir vor die Füße kommt. Du hängst nicht in Träumen, sondern du nimmst den Augenblick aus der Hand Gottes. Und du bist von der Liebe motiviert. Ich bin davon überzeugt, dass das Maß unseres Einflusses auf Menschen direkt abhängig ist von dem Maß unserer Liebe für die Menschen. Wenn ich mir selbst etwas vorwerfe oder wenn ich mich selbst frage, dann ist es eigentlich immer diese eine Frage, liebst du genug? Nicht weißt du genug? Bist du schlau genug? Nein, liebst du genug? Weil ich weiß, Menschen öffnen sich erst dann, wenn sie merken, der andere ist von Liebe motiviert. Das war Jesus. Wir können Menschen nur dann für Gottes Sache gewinnen, wenn wir von Liebe für sie motiviert sind. Diese vier Bedingungen für Vollmacht. Du kennst deine Identität, du hast eine geklärte Vergangenheit, du weißt, du bist am richtigen Ort und du bist von Liebe motiviert. Die können wir bei Jesus sehen. Und jetzt noch ein allerletztes. Und das ist, du brauchst die ganz lebendige, feste Verbindung mit Jesus. Jesus hat einmal gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die Ströme des lebendigen Wassers, mit anderen Worten, die Kraft Gottes, die Vollmacht, die kommt dann, wenn wir auf Jesus schauen. Aus dieser Verbindung. Man kann das im Bild ganz einfach ausdrücken. Jedes Bild hinkt. Ich nehme es dennoch, dass wir mit der einen Hand uns an Jesus festhalten und mit der anderen Hand zum Nächsten gehen. Und indem wir so leben, werden wir merken, dass seine Vollmacht durch uns die Menschen erreicht. Es ist nicht unsere Vollmacht. Es sind nicht die sieben Schritte, die wir bewältigt haben und dann sind wir perfekt und dann funktioniert es. Nein, wir sind ganz fehlbare Menschen, unvollkommen, zerbrochene Gefäße. Aber dennoch ist Gottes Kraft da. In den Schwachen, die wir sind. Wir wollen gleich miteinander Gott anbeten. In der Zeit wird einige vorne sein. Ihr könnt da gerne nach vorne kommen, für euch beten lassen. Vielleicht gerade in diesem Bereich Vollmacht. Vielleicht wollt ihr Jesus sagen, Jesus, ich bewundere dich. Ich finde dich toll. Ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht möchtet ihr sagen, ja, ich bin so unsicher in meiner Identität oder in meiner Berufung. Ich weiß nicht, ob ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit bin. Herr, bitte rede mit mir, zeig mir das. Denke, dass für all diese Dinge und viele andere Dinge wir bereit sind, mit euch zu beten. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus und wir danken dir für den Heiligen Geist, der durch ihn wirkt und der auch in uns wirkt. Und wir laden dich jetzt ein, auch in dieser Anbetungszeit uns nahe zu kommen. Wir öffnen unsere Herzen für dich und wie damals die Menschen hingeströmt sind zu Jesus, Herr, so strömen wir zu dir. Wir bewegen uns hin zu dir. Wir kommen voller Vertrauen. Aber wir kommen auch ehrlich und realistisch mit dem, was wir sind und haben und was wir nicht sind und nicht haben. Und wir danken dir, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist, mit deiner Kraft und deiner Vollmacht.